Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vorgestern hat die Weltwetterorganisation WMO Alarmstufe Rot ausgerufen für das Klima auf unserem Planeten. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Ursache dafür ist klar, die Emission von Treibhausgasen, die müssen runter. Gibt es aber möglicherweise auch noch andere Möglichkeiten, die Erderwärmung abzubremsen? Eine potenzielle Methode stellen wir heute vor. Außerdem geht es um die subtile Schönheit beim Gesang der Zebrafinken und um eine neue Form des Magnetismus. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. In Brüssel sind heute Vertreter von rund 30 Staaten zusammengekommen zu einem Atomenergiegipfel. Sie wollen sich weltweit einsetzen für einen schnellen Ausbau der Kernkraft. Eine wichtige Rolle spielen dabei neue, innovative Konzepte für Atomreaktoren. Die sollen besonders sicher oder besonders abfallarm sein, sogenannte Generation 4-Reaktoren. Zu solchen Bautypen wurde nun ausgerechnet heute in Berlin eine Studie veröffentlicht im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat zugehört bei der Pressekonferenz. Dagmar, was sind denn das für neue, innovative Reaktorkonzepte, die in der BASE-Studie betrachtet wurden?
Also neu sind diese Reaktorkonzepte nicht. Die stammen allesamt aus den 50er, 60er Jahren, manchmal noch Anfang 70er Jahre. Sie sind eine Zeit lang verfolgt worden. Von manchen gab es sogar dann einen Forschungsreaktor, aber dann verschwanden sie allesamt in der Schublade, als die Leichtwasserreaktoren ihre Siegeszug antraten. In der Studie betrachtet wurden 7 Bautypen, und da mache ich jetzt einfach mal Name-Dropping: natriumgekühlte, bleigekühlte und gasgekühlte schnelle Reaktoren, Hochtemperaturreaktoren, mit superkritischem Wasser gekühlte Reaktoren, Salzschmelzereaktoren und beschleunigergetriebene unterkritische Reaktoren.
Da wissen wir jetzt Bescheid. Aber im Grunde genommen doch nicht so neu und innovativ. Warum kommen denn diese Pläne nun wieder auf den Tisch? Was versprechen die?
Also die sollen beispielsweise mehr Sicherheit bringen als die heutigen Leichtwasserreaktoren, Vorteile bei der Entsorgung oder halt auch wirtschaftlicher sein. Das Fazit der Studie ist, dass die einzelnen Bautypen durchaus den einen oder anderen Vorteil haben können, aber halt keineswegs einer alle. Und dass Verbesserungen halt auch ihren Preis haben. Sprich, wenn ich jetzt besonders sicher baue, dann auf der anderen Seite habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit höhere Kosten. Oder wenn der Brennstoff besser ausgenutzt wird, dann ist das mit Wiederaufbereitung verbunden. Und das wiederum bedeutet, dass das Proliferationsrisiko steigt. Also die Gefahr, dass radioaktives Material abgezweigt wird und für Atomwaffen dann benutzt wird.
Schauen wir uns das noch im Detail an. Ein zentraler Punkt bei der Atomenergie ist die Sicherheit. Sind diese Reaktoren besonders sicher?
Also die Studie sagt, auch bei den untersuchten Reaktorkonzepten können schwere Störfälle auftreten, etwa Kühlmittelbrände. Diese Störfälle, diese schweren, die sind dann anders oder können anders sein als bei den heutigen Leichtwasserreaktoren, aber die Risiken bleiben halt trotzdem. Selbst wenn man in dieser Studie einzelne sicherheitstechnische Vorteile erkennt, sind die Anlagen in der Gesamtschau dann halt doch nicht sicher. Sicherer vor allen Dingen, weil viele Fragen offen bleiben. Denn man wirft halt vieles weg. Man hat alte Erkenntnisse einfach nicht mehr. Man hat keine bewährten Verfahren mehr. Und Know-how und Erfahrung werden weggeworfen.
Weggeworfen heißt was genau?
Ja, weil fast alle diese neuen Reaktorlinien auf Wasser als Kühlmittel verzichten sie halt auch auf diese jahrzehntelange Betriebserfahrung. Und wenn man jetzt beispielsweise Natrium einsetzt oder Blei oder Salzschmelze, dann ist im Reaktor alles anders. Die Chemie, die Korrosion, Materialverhalten, was im Störfall passiert, Messsysteme müssen anders sein. Diese ganze Erfahrung, die bei den Leichtwasserreaktoren aufgebaut ist, die zählt dann nicht mehr so sehr viel. Und auch das sicherheitstechnische Regelwerk, mit den Behörden dann arbeiten, das muss dann auch neu aufgesetzt werden, weil es sich halt zum großen Teil an Leichtwasserreaktoren abarbeitet. Viele Länder, die jetzt diese neuen Reaktorlinien haben wollen, die fangen auch damit an. Aber was es in der Realität bedeutet, weil man die Störfälle halt nicht kennt, das kann man nicht sagen.
Wie sieht es denn dann aus mit den radioaktiven Abfällen und der Frage der Entsorgung?
Ja, das soll halt weniger Abfälle geben bei den Konzepten oder weniger langlebige Abfälle. Aber dafür gibt es dann andere Mengen an Abfällen in großen Mengen, die man halt auch nicht so genau kennt. Beispielsweise ist es so, dass natriumgekühlte Reaktoren, da ist dann plötzlich ganz viel Natrium, was entgelagert werden muss. Das ist brennbar. Diese Wege hat man noch gar nicht. Da weiß man noch gar nichts mit anzufangen.
Also ganz kurz, wie weit sind solche Konzepte noch von der Umsetzung entfernt?
Mindestens 2 bis 3 Jahrzehnten, meinten die Experten.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Dagmar Röhrlich war das. Der Frühling ist angebrochen und damit auch die Zeit der Singvögel. Besonders häufig zwitschern die Männchen, um ihr Revier abzugrenzen und natürlich um Weibchen zu umwerben. Es gibt Vogelarten, die beherrschen ihr Leben lang nur ein einziges Lied, so zum Beispiel der Zebrafink. Wie schafft es solch ein Vogel, damit Weibchen zu überzeugen, sich gerade mit ihm fortzupflanzen? Eine Studie im Fachmagazin Nature hat das genauer untersucht. Claudia Doyle berichtet.
Menschen lernen in der frühen Kindheit sprechen. Anfangs babbeln wir nur unverständliche Laute. Mit viel Übung gelingt es uns irgendwann, Worte zu formen. Bald darauf ganze Sätze. So ähnlich läuft es auch bei Singvögeln ab, die singen lernen, erklärt Todd Roberts, Neurowissenschaftler vom UT Southwestern Medical Center in Dallas in den USA.
About half of all living species of birds.
Ungefähr die Hälfte aller noch lebenden Vogelarten gehört zu den Singvögeln. Und die erlernen ihre Lieder durch Imitation. Auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder imitieren sie andere Arten in ihrer Umgebung oder sie lernen, den Gesang ihrer Väter nachzuahmen.
Die Weibchen schließen von der Qualität der Werbegesänge auf die Fitness der Männchen. Die Evolution hat deswegen dazu geführt, dass viele Singvögel während ihres Lebens ihr Repertoire ständig erweitern und immer neue Lieder lernen, denn das steigert ihren Fortpflanzungserfolg. Doch etwa ein Drittel der Singvögel, darunter die Zebrafinken, lernen nur ein einziges Lied.
Sagen wir, ein Weibchen hört von 5 Männchen nur ein einziges Lied, das sich ein bisschen in seinen Einzelteilen unterscheidet. Da ist die Frage, wie kann sie daraus ableiten, welches der Männchen der bessere Partner ist?
Um das herauszufinden, hat Todd Roberts in seinem Labor die Gesänge von unterschiedlich aufgewachsenen Zebrafinken aufgenommen. Zum einen waren da die Vögel, die wie in der freien Natur den Werbegesang von ihren Vätern erlernen konnten. Eine zweite Gruppe Vögel lebte nur mit ihren Müttern und Geschwistern zusammen und hatte dadurch keine Chance, ihre Väter zu imitieren. Diese Vögel müssen improvisieren. Aus früheren Studien war bereits bekannt, dass die Weibchen eine starke Vorliebe für die erlernten Lieder zeigten und die improvisierten Gesänge verschmähten. Aber warum? Jetzt kam die künstliche Intelligenz ins Spiel, die die Vogelgesänge analysierte und feine Unterschiede zwischen den erlernten und den imitierten Liedern sichtbar machte. Dem menschlichen Ohr bleiben diese Details verborgen.
Für uns Menschen klingen die Lieder genau gleich. Ein geübtes Ohr kann vielleicht Unterschiede zwischen einzelnen Vögeln hören, aber es ist sehr schwierig für uns, überhaupt einzelne Silben in den Liedern zu erkennen, weil sie so schnell sind.
Ein Zebrafinkenlied besteht aus etwa 3 bis 7 Silben, alle nur etwa 100 Millisekunden lang. Diese Silben werden aneinandergereiht und dann ständig wiederholt. Nachdem die KI eine Hypothese dafür geliefert hatte, welche Silbenreihenfolgen besonders gut ankommen, erschufen die Forscher Werbegesänge mit Hitpotenzial und absolute Flops. Im Experiment konnten sie ihre These bestätigen. Die Weibchen flogen immer zu dem Lautsprecher, aus dem das Lied tönte, das aus den von der KI berechneten Erfolgszutaten bestand. Todd Roberts wollte auch wissen, wie gut Zebrafinken solche Lieder von ihren Vätern lernen können, die ihnen viel oder wenig Erfolg bei den Weibchen bescheren.
Zuerst haben wir die Standardmessgrößen verglichen, die wir in der Feldforschung ständig nutzen. Zum Beispiel Unterschiede in den Frequenzen, im Tempo und so weiter. Und da kam heraus, dass alle Vögel ihre Väter erfolgreich imitieren konnten.
Doch eine genauere Analyse mit Hilfe künstlicher Intelligenz zeigte, dass die Gesänge schwieriger zu erlernen sind, die bei den Weibchen später besonders gut ankommen.
Das deutet darauf hin, dass das, was die Weibchen beim Zuhören und die Männchen beim Erlernen des Lieds leisten, dass das viel komplizierter ist, als wir bisher angenommen haben.
Ja, die Schönheit steckt im Detail. Ein Beitrag von Claudia Doyle war das. Marine Cloud Brightening, kurz MCB oder auf Deutsch die Aufhellung von Wolken über dem Meer. Das ist eine Methode, die möglicherweise die Erderwärmung bremsen könnte. Wie funktioniert das? Spezielle Schiffe würden Meerwasser versprühen und daraus entstehen dann kleine Salzkristalle, Aerosolpartikel, die der Wind nach oben trägt. Wenn diese Partikel die richtige Größe haben, dann können sie dort als Kondensationskeim wirken und die Wolken aufhellen, sodass das Sonnenlicht verstärkt reflektiert wird und nicht die Erde aufheizt. Bisher ist das noch eher ein theoretisches Konzept. Im Fachmagazin Science Advances ist dazu gerade eine Überblicksstudie erschienen. Daran beteiligt war Anna Posner, Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, wie sie die Chancen einschätzt, dass dieses Verfahren MCB denn überhaupt funktionieren kann.
Also im Prinzip wissen wir bereits anhand von jahrzehntelanger Studien überhaupt über die Wechselwirkung zwischen Aerosolen, Aerosolpartikeln und Wolken und deren Helligkeit, dass die Erhöhung von Aerosolkonzentrationen und diesen Kondensationskeimen zu einer Aufhellung führt. Es ist also im Prinzip eigentlich klar, dass es gehen könnte. Und jetzt kommen ein paar ganz wesentliche Punkte rein, die eben bei diesem bewussten Ansatz des MCB anders sind. Dass man ganz bewusst eine räumliche Verteilung an Aerosolpartikeln initiiert im System. Und je nachdem, wo und wann man das macht, kann der Effekt dann sehr effektiv sein oder vielleicht sogar verschwindend klein bzw. negative Auswirkungen haben. Das müsste man eben ganz genau überlegen.
Ja, also die Idee ist, dass durch die Wolken verstärkt Sonnenlicht zurückreflektiert wird ins All. Lässt sich das denn abschätzen? Um wie viel Grad, sage ich mal, könnte das die globale Durchschnittstemperatur denn senken? Und auf welchem Maßstab müsste das stattfinden?
Also wenn man das so rein von der physikalischen wissenschaftlichen Forschung betreiben würde, dann ist der Vorteil von Marine Cloud Brightening im Vergleich zu anderen Strahlungsmanagementmethoden, dass man das sogar in relativ kleinräumigen Experimenten lokal ohne größere Auswirkungen testen könnte. Da sind wir mittlerweile so weit, dass es da einige methodische Ansätze gäbe, wie man das auch in Kurzzeitexperimenten quantifizieren kann. Und alles andere beruht derzeit auf ein paar wenigen Modellierungsstudien, die uns zeigen, dass klar die empfindlichsten Wolkendecks, wo das am stärksten auch funktionieren würde, sich in den Subtropen befinden. Und erste Schätzungen geben so Größenordnungen von etwa 10.000 Schiffen an. 1.000 bis 10.000 Schiffen, die man dafür bräuchte, die regelmäßig mit Seesalz impfen.
Und könnte man damit die Aufheizung des Planeten stoppen, dauerhaft? Oder wäre das vielleicht etwa nur so eine kurze Atempause im Prozess der globalen Erwärmung, die man sich damit erkauft?
Es ist quasi als Atempause zu sehen. Denn auch hier gibt es wieder Modellierungsstudien, die uns zeigen, dass wenn man damit aufhört, man eigentlich in wenigen Jahren zu dem zurückkehrt, wo man wäre oder gewesen wäre, ohne CO2-Emissionen zu reduzieren. Also man verpflichtet sich quasi, diesen Ansatz weiter zu treiben, wenn man nicht gleichzeitig an der eigentlichen Problemquelle arbeitet, und das ist die Reduktion der CO2-Emissionen.
Sie haben jetzt ja schon erwähnt, man muss genau wissen, was man tut, in welchem Ausmaß und mit welchen Partikelgrößen. Könnte es denn auch sein, dass solch ein lokaler Eingriff vor Ort negative Folgen haben kann?
Auf jeden Fall. Das wissen wir auch basierend auf den anfänglichen Studien. In den Modellstudien, die uns zeigen, dass im globalen Mittel zum Beispiel durch diese Wolkenaufhellung der CO2-Erwärmung entgegengewirkt werden kann, die zeigen uns auch, dass es eben nicht überall im gleichen Maße passiert, sondern dass es manche Regionen gibt auf der Welt, in denen es sogar noch wärmer werden würde als ohne Marine Cloud Brightening, und andere natürlich dafür disproportional kühler. Und ebenso verhält es sich mit Niederschlägen und Risiken bezüglich Dürreperioden, Extremniederschläge etc. Es ist also ein auch sehr heikler geopolitischer Ansatz in der Hinsicht.
Sagt Anna Posner von der Goethe-Universität Frankfurt zum künstlichen Aufhellen von Meereswolken als Mittel gegen den Klimawandel. Ein Magnet. Da denken viele Menschen zunächst an die Kühlschrankmagnete zu Hause in der Küche. Es gibt aber auch andere Formen des Magnetismus, zum Beispiel Stoffe mit einer inneren magnetischen Ordnung, die nach außen aber vollkommen unmagnetisch erscheinen. Nun wurde eine weitere bisher unbekannte Form entdeckt, nämlich der Altermagnetismus. Und der taugt durchaus für technologische Durchbrüche, etwa bei der Datenspeicherung. Vorgestellt wurden die neuesten Resultate dazu auf einer Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die gerade in Berlin läuft. Frank Grotelüschen hat dort die Fachleute getroffen, die den Altermagnetismus entdeckt haben.
Lieber Schmeikal ist gerade auf dem Erfolgstrip. Denn vorletzte Woche konnten er und seine Leute ein brandneues Resultat vorstellen auf der größten Physikkonferenz der USA.
Der Hörsaal war brechend voll. Und nach dem Vortrag hielt uns alle 10 Meter jemand auf, um nach den Details zu fragen.
Jetzt ist Schmeikal in Berlin auf Europas größter Physikkonferenz. Und auch hier ist das Interesse groß. Denn ihm und seinem Chef Chai Rosinova, beide Physiker an der Uni Mainz, ist Bemerkenswertes gelungen. Ihr Team hat eine neue Art von Magnetismus entdeckt, den Altermagnetismus. Es ist eine Art Zwischending aus 2 bekannten Magnetvarianten. Die eine heißt Ferromagnetismus und steckt hinter Kompassnadel und Kühlschrankmagnet, sagt Chai Rosinova. In ihnen verhalten sich unzählige Elektronen wie kleine Magneten.
In diesen Magneten zeigen alle Elektronen in dieselbe Richtung. Das wäre so, als würden alle Menschen auf der Welt gleichzeitig mit ihren Händen auf den Mond zeigen.
Diese Ferromagnete sind zum Beispiel für Computerfestplatten wichtig. Die nämlich enthalten Abermilliarden winziger Ferromagnete, auf denen die Daten gespeichert werden. Die 2. Variante heißt Antiferromagnete.
Auch in ihnen herrscht eine starke magnetische Ordnung. Allerdings sind hier die Elektronen nicht alle gleich orientiert, sondern die eine Hälfte zeigt in die eine, die andere in die entgegengesetzte Richtung. Und dadurch heben sich die magnetischen Felder gegenseitig auf.
Auch wenn sie als Magnetismusvariante gelten, erzeugen Antiferromagnete weder Magnetfelder, noch reagieren sie darauf. Jahrelang versuchten Schmeikal und Sinova, solche Antiferromagnete zu verbessern und stießen dabei auf eine Überraschung.
Wir fanden heraus, dass es nicht nur 2 Arten von Magneten gibt, sondern noch eine dritte. Bei der ist es so, als würde eine Hälfte der Menschheit zum Mond zeigen, die andere in die entgegengesetzte Richtung. Doch diese Hälfte würde sich zusätzlich auch noch um 90 Grad zur Seite drehen.
Im Magneten sind es bestimmte Atome, die sich um 90 Grad drehen, und zwar alternierend, deshalb Altermagnetismus.
Kollegen von uns gingen ins Labor und präparierten ein bestimmtes Material genau so, wie wir es vorgeschlagen hatten. Dieses Material durchleuchteten sie dann mit starkem Röntgenlicht. Dabei konnten sie beobachten, wie sich die Elektronen im Material bewegen. Und das passierte genau so, wie wir es vor ein paar Jahren vorhergesagt hatten. Das war sehr aufregend.
Und da mittlerweile auch andere Teams das Phänomen aufspüren konnten, dürften Altermagnete nun als real gelten. Das Faszinierende, auch wenn sie nach außen hin unmagnetisch sind, ist das Feld in ihrem Inneren 1000-mal stärker als bei einem Kühlschrankmagneten. Und das könnte die Datenspeicherung revolutionieren, meint Chai Rosinova.
Wir könnten die Speichermaterialien in den Festplatten ersetzen. Damit ließen sich Daten 1000-mal schneller speichern, und zwar auf einer viel kleineren Fläche. Das wäre ein ähnlicher Sprung wie in den 2000er Jahren, als man von Speicherkapazitäten von einigen 10 Megabyte auf das 1000-fache kam, auf Dutzende Gigabyte.
Mit Altermagneten wären demnach Speicherkapazitäten im Petabyte-Bereich denkbar. Auch für eine grüne, energieeffiziente Elektronik könnte der Effekt taugen. Das Smartphone würde beim Videogucken nicht mehr warm. Doch bevor das alles wahr werden kann, muss die Fachwelt noch manches Problem knacken. Wie sich etwa die Altermagnete gezielt ansteuern lassen, ist noch unklar.
Eine neue Form des Magnetismus, vorgestellt von Frank Grotelüschen. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
Ärzte in den USA haben erstmals einem Patienten eine Schweineniere transplantiert. Das Organ stammt von einem gentechnisch veränderten Tier. Es soll dem Mann helfen, der wegen Nierenschäden seit Jahren auf Dialyse angewiesen ist und auf ein menschliches Spenderorgan wartet. Die Operation am vergangenen Wochenende sei bisher ein Erfolg, berichtet die New York Times mit Verweis auf die Klinik in Boston, an der die Transplantation durchgeführt wurde. Die Niere habe schon kurz nach der Operation angefangen zu arbeiten und Urin zu produzieren. Der Patient erhole sich gut. Sogenannte Xenotransplantationen könnten in Zukunft helfen, den Mangel an menschlichen Spenderorganen zu verringern.
Jeder 12. Zwillingsstern hat schon einen Planeten geschluckt.
Im Vergleich mit ihrem jeweiligen Zwilling zeigen diese Sterne auffällige Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung. Und das, obwohl sie ursprünglich aus derselben Gaswolke entstanden sind. Ein australisches Forschungsteam hat diese Hinweise jetzt genutzt, um zu untersuchen, wie oft solche kosmischen Mahlzeiten vorkommen. Die gibt es immer dann, wenn ein Planet, der einen Stern umkreist, ihm zu nahe kommt und von ihm verschluckt wird. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature vor. Da die gemessenen schweren Elemente in normalen Sternen nicht vorkommen, müssen sie von verschlungenen Gesteinsplaneten stammen.
Schwefeldioxid aus einem Vulkanausbruch auf Island erreicht Europa.
Am vergangenen Wochenende war im Südwesten des Landes erneut ein Vulkan ausgebrochen. Dabei wurden größere Mengen von gasförmigem Schwefeldioxid freigesetzt, die sich von Island ausgehend über dem Nordatlantik Richtung Osten verbreiten. Das hat der Copernicus-Atmosphärenbeobachtungsdienst mitgeteilt. Satellitenaufnahmen zeigen, dass die Ausdünstungen den Luftraum über Irland und Großbritannien erreicht haben. Von dort aus wurden sie am Mittwoch nach Skandinavien weiter transportiert. Aktuell ziehen sie über die Ostsee weiter und könnten sich am Freitag über das Baltikum ausbreiten. Der aktuelle Vulkanausbruch auf Island ist der 4. in diesem Jahr und bisher der größte.
Trockenheit könnte einst die Wanderung des Menschen aus Afrika befördert haben.
Bisher ging man davon aus, dass die Wanderung des Menschen Richtung Eurasien vor rund 100.000 Jahren vor allem in feuchteren Phasen stattfand. Dann bildeten sich sogenannte grüne Korridore, die die Gruppen entlang zogen. Trockenheit begrenzte dagegen den Bewegungsradius, so die Hypothese. In der Fachzeitschrift Nature stellen Wissenschaftler aus den USA jetzt eine gegensätzliche Annahme vor. Sie gehen davon aus, dass die Menschen in Trockenphasen gezwungen waren, sich von Fisch aus Wasserlöchern zu ernähren, die übrig blieben, wenn ein Fluss vertrocknete. War ein Loch leer gefischt, zogen sie zum nächsten weiter und bewegten sich so entlang eines blauen Korridors nach Norden.
Ein urzeitlicher Riesendelfin im Amazonasbecken hat Verwandte in Südasien.
Die versteinerten Überreste des bis zu 3 Meter langen Flussdelfins wurden bereits 2018 im peruanischen Amazonasgebiet entdeckt. Anatomische Vergleiche mit heute lebenden Flussdelfinarten ergaben, dass das Tier aus der Jungsteinzeit näher mit Flussdelfinen in Südasien verwandt ist als mit den Arten, die heute im Amazonas leben. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Universität Zürich im Fachjournal Science Advances.
Sternzeit, 21. März. Der Herrscher der Astronomie und von Samarkand. Vermutlich im März 1394 kam in Soltanje in Persien Ulugh Beg zur Welt. Schon als Jugendlicher übernahm er im Auftrag seines Vaters die Verwaltung von Westturkestan. Er residierte in Samarkand im heutigen Usbekistan und begeisterte sich vor allem für Mathematik und Astronomie. Nachdem er in Samarkand eine Hochschule gegründet hatte, begann er vor genau 600 Jahren mit dem Bau der wohl besten Sternwarte seiner Zeit. Das Teleskop war damals noch unbekannt und so verfügte das Observatorium über etliche Peilinstrumente, um die Positionen der Sterne am Himmel zu bestimmen. Besonders beeindruckend war ein Sextant mit 40 Metern Radius. Ulugh Beg führte mathematische Berechnungen durch und beobachtete selbst oft den Himmel, etwa den Lauf von Sonne, Mond und Planeten. Gemeinsam mit seinen Astronomen Al-Kashi und Kadisadi hat er die Schiefstellung der Erdachse äußerst präzise vermessen. Die Länge des astronomischen Jahres haben die Gelehrten auf weniger als 60 Sekunden genau bestimmt, allein durch die Beobachtung des Schattenlaufs. Der Katalog Zichil-Sultani enthielt Angaben zu rund 1000 Sternen. Erstmals seit den Zeiten von Ptolemäus, mehr als ein Jahrtausend zuvor, haben Astronomen systematisch den Himmel vermessen. Die Genauigkeit von Ulug Beck und seinem Team wurde erst 150 Jahre später vom Dänen Tycho Brahe übertroffen. Ulug Beck starb im Alter von 55 Jahren bei Unruhen. Er ist einer der großen mittelalterlichen Astronomen, aber leider fast vergessen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nachhören können Sie diese Sendung in der Deutschlandfunk Audiothek App. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hörtipp.
Ich bin Sophie Stiegler und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
In 5 Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt's in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.